Pro und Contra diese Woche mit neuem Aufnahmetool, was uns beide ein bisschen Sorgen und Angst macht, aber auch gleichzeitig erfüllt es uns auch mit Optimismus und Freude. Es geht um EV Zug, der Meister geworden ist, apropos Optimismus und Freude. Es geht um FC Basel, der sich auf neue Besitzverhältnisse freut, apropos Optimismus. Und in der Formel 1 tut auch einen Optimismus versprühen, sogar in Bezug auf Sebastian Vettel. Das dünkt uns beredenswert. Darum machen wir das jetzt. Bis ganz.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ach, ein beschwingter Start.
Absolut.
Vor dem Fenster hat angefangen zu schiffen. Was ist es? Dienstag Nachmittag, kurz nach dem Mittag, nehmen wir auf. Dino Kessler, Emanuel Gysi. Das erste Mal mit neuer Aufnahmesoftware. Das interessiert uns wahrscheinlich kein Mensch, aber für uns ist es ein Quantensprung, schon fast.
Wir sind ausgestattet worden mit modernsten Mikrofonen und wir haben Links zugeschickt, wo wir auch noch irgendwelche Software können verwenden, wo wir unsere Tonspuren jetzt quasi auf der gleichen Plattform können aufzeichnen, was wir vorher nicht geschafft haben.
Und das ist der Hellwahnsinn.
Es ist eigentlich unglaublich, ein Quantensprung in der Technik.
Also
für uns.
Wahrscheinlich. Also wir haben ja Links zu Tutorials geschickt bekommen, die wir dann aber nicht geschaut haben.
Von dem her wenn so macht.
Können wir für nichts garantieren, dass es dann wirklich im Endeffekt so rauskommt, wie sich uns das der Vince und Jenny, die verdankenswerterweise sich Woche für Woche um uns kümmern und versuchen, unser Geschwafel halbwegs vernünftig zu tönen. Ja, wir geben uns Mühe. Toi, toi, toi. Und wahrscheinlich müssen wir uns daran gewöhnen. Wir filmen uns jetzt auch. Keine Ahnung, wahrscheinlich, ich hoffe, das verschwindet irgendwo im Giftschrank. Wahrscheinlich müssten wir uns jetzt angewöhnen, immer in die Kamera hineinzuschauen, während wir schwätzen.
Ja, das fällt mir schwer. Aber ich orientiere mich an dir, also schaue ich auf dich und dann kann ich nicht gleichzeitig an die Kamera hineinschauen.
Das ist also,
ich sehe eh nicht, wenn ich selber in die Kamera hineinschaue. Das sehe ich ja eh nicht, weil dann schaue ich einfach nicht mehr auf dich und ich sehe das nicht.
Ja,
so also das ist auch. Nein, das finde ich zu kompliziert. Aber ich bin eigentlich zufrieden, dass wir uns nicht vorbereitet haben. Das finde ich sympathisch, weil das hätte dann so etwas Erbserzählerhaftes, wenn man sich da wirklich mit Inbrunst in die Tutorials vergraben hätte und alles hätte herausfinden wollen. Ich finde es sympathisch, wenn das ruckzuck, also nicht gerade ruckzuck, aber immerhin ruck.
Also nach 10 das, bis 12 Minuten
Learning by doing.
Haben wir auch dein Mikrofon freigeschaltet gehabt.
Wenn das geht, ja. Einmal ausschalten, wieder einschalten hilft. Also wie man einem Auto auch. Wenn du weißt, was es ist, einmal Strom ab und wieder rein.
Trick in the book. Funktioniert auch da. Also solltet ihr jemals Podcasts aufnehmen, was wir natürlich nicht können raten, weil dann lassen ihr ja uns nicht zu. Und wir klammern uns ja an das, dass wir da irgendwie gehört werden und durch das eine Wichtigkeit erlangen, die uns überhaupt nicht zusteht. Das ist der Trick. Mikrofon einschalten, wieder ausschalten und alles wird gut. Wenn wir anfangen?
Wir haben doch schon angefangen.
Aha, ist das schon Teil von der Sendung?
Gut, das ist unser übliches Geplänkel, bevor es richtig losgeht, um das Ganze ein bisschen in die Länge zu ziehen.
Eben.
Aber das machen wir eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist vielleicht sogar, habe ich auch schon gehört, dass einer gesagt hat, das Beste ist, wenn wir nicht über Sport reden, sondern einfach aus dem Alltag erzählen. Das ist weitaus interessant, weil von Sport haben wir beide keine Ahnung. Da bin ich dann einigermaßen zufrieden gewesen, weil man dann weiss, dass man auch mit ganz banalem Geschwätz die Leute dazu bringt, dass sie sich dafür interessieren. Also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt oder ob man einen auf die Chippe genommen hat. Aber so banales Zeug finde ich eigentlich auch noch interessant. So Film, wo eigentlich nicht viel passiert, oder eine Serie, wo nicht viel passiert, wo eigentlich nur das Leben zeigen, wie zum Beispiel Seinfeld, uralte Serie, die genau so angefangen hat.
Mit dummem Geschwätz, aber nicht...
Eine Serie über nichts.
Seinfeld ist aber eine von diesen Serien, die so einen Laughing Track noch drin haben, oder? Das ist so die 80er, 90er Jahre schon. Ui, gefährlich. Gefährliches Territorium für mich.
Ja, 80er wahrscheinlich. Sport in 80er Jahren angefangen. Oder vielleicht früher in den 90er. Aber ich weiß nicht, ob die sogar noch für das Publikum gespielt haben am Anfang.
Ah, ja gut, Episode. Okay. Das würde einiges entschuldigen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Also es ist ganz furchtbar.
Permanente Lachspur, wobei mit dem Kramer muss man eigentlich auch permanent lachen, wenn der kommt. Der Cosmo Kramer sagt allen etwas.
Ausser mir jetzt. Du siehst meinen leeren Blick. was,
ja, was leider hört man den nicht im Podcast. Das wäre mal lustig. Ein leerer Blick. Akustisch übermitteln.
Mhm. Nein.
Wird schwierig. Nein, wir haben eigentlich wollen über Sport reden. Das stimmt. Der EVZ
verdient
natürlich auch, dass er erwähnt wird. Das muss man schon sagen. Das wär perfekt.
Wenn wir über den EVZ könnte reden. Also komm, reden über den EVZ-Zug.
Wenn wir die Leistung vom EVZ mit dem Wort beschreiben, perfekt, passt ziemlich gut, weil 100 angesagt, 100 gemacht, Differenz 0, am Druckstand gehalten, also was will man noch mehr?
Keine Ahnung, irgendein Stänker findet sicher noch irgendetwas, was man noch mehr will, aber ich werde mich hüten, im neuen Schweizer Eishockey-Meister nur noch ein bisschen als Scheinbein zu ginkeln. Oder als Bein zu bisseln, nachdem ich irgendwie mit allem falsch gelegen bin, was ich letzte Woche zum Thema gesagt habe. Ich habe behauptet, die Finalserie ging über 5 Matches gegen Servet. Ja, man hat müssen feststellen, dass es dann doch eine glatte Veranstaltung geworden ist. Ich habe irgendwann die Saison, glaube ich, auch mal behauptet, der 6-Leuten-Marsch, den man im halben Stadion gespielt hat, in der Zugergarderobe, nachdem man den ZSC geschlagen hat, als Provokation, der könnte sich auch noch negativ niederschlagen. Ich habe irgendwann mal behauptet, dass wenn so wie der Dan Tangnes und ich glaube auch der Patrick Längwiler, der Geschäftsführer, gross verkündet, wir werden demnächst dann schon einen Titel holen, wir versprechen das den Fans, werde der Druck zu gross, das sei keine gute Idee. Ja, also wir fassen zusammen, das, was die Kollegin vorhin gesagt hat, stimmt wahrscheinlich schon, keine Ahnung von irgendetwas, mindestens an meinem Ende. Also habe ich den Eindruck, weil die sind jetzt am Schluss, der EV-Zug, durchmarschiert, sehr, sehr erschütternd souverän, muss man schon fast sagen.
Sehr souverän, ja. Gut, man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass man, wenn man sich auf den Test rauslässt und Derek Aussagen trifft, wie du es jetzt gemacht hast, da klammere ich mich gar nicht aus, habe ich auch schon gemacht. Was habe ich gesagt, bevor wir angefangen mit den Playoffs, wo der Sportfreund Henny bei uns war, Bern wäre die Meister. Also das ist etwas Unqualifiziertes. Da bist du mit deinem Tipp geimpft.
Mit Servet, nicht schlecht gewesen. Und wer hat auf Zug getippt?
Der Sportfreund
Henny, natürlich. Der Einzige,
der
noch nicht
gehört. Der ist ja der Erste, der davon auswählen
durfte. Ja, das ist auch wieder
wahr. Ich habe gesagt, ich sage Zug, bevor es jemand anderes sagt. Aber ja. Gut, Zweifel hätte man können haben, weil wenn du den Druck selber so aufladest, wie das der EVZ gemacht hat, dann kannst du auch, ist die Fallhöhe auch entsprechend. Außer man ist der FC Bayern, wo das immer wieder sagen kann, wo man auch weiss, man muss es machen und wo es auch immer wieder schafft, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Aber ich glaube, wenn man so lange nicht mehr Meister war und egal was du dafür tust, schlussendlich wissen wir ja alle, dass im Sport, insbesondere im Profisport, das Mentale eine entscheidende Rolle spielt. Und Druck ist etwas, wo die Leute lähmen kann. Es gibt ja den schönen Begriff Joke. Also nicht im Sinne von Witzel reissen, sondern fast drei ersticken am Druck,
was man keine
Luft mehr kriegt. Und das gibt es. Und wenn man dann wirklich mit dem Druck umgehen kann und die Leistung bringen kann, muss ich sagen, da kann man nicht mehr machen als der Hut ziehen. Das war wirklich eine souveräne Leistung. Wie geht es denn weiter mit dem EVZ? Man hat ja schon vorher gewusst, dass man zum Beispiel Rafael Diaz verliert. Man hat dann irgendwann mal noch erfahren, dass man den Santeri Alatalo verliert. Und schlussendlich steht der Abgang von Gregory Hoffmann noch im Raum, der gerne in der NHL spielen würde. Wie schwer trifft das den Club?
Das ist eine grosse Frage, die ich mir jetzt gar nicht getraut zu beantworten. Weil alles, was ich über EVZ-Zug sage, am Schluss sowieso nicht eintrifft, sondern das exakte Gegenteil. Also ich glaube, dass, also der Hoffmann kann man ja ersetzen, wenn er dann wirklich den NHL wechselt, dank der unserer Meinung nach, wir haben das zu Genüge diskutiert, an dieser Stelle ziemlich hanebüchene Ausländerregelung, dass wenn du einen Schweizer verlierst, wo in den NHL geht, dass du eine zusätzliche Ausländerlizenz lösen für das Matchblatt. Also da kann man im EV-Zug zutrauen, dass man einen angemessen starken Ersatz findet. Vielleicht nicht 1:1 mit den Qualitäten von Gregory Hoffmann, aber jemand, der sicher funktioniert, auch in diesem System. Also da hat man jetzt auch gezeigt, dass man auf Playoffs her noch eine Verstärkung holen konnte, die verhebt hat. In der Abwehr also zwei so Minutenfresser, und zwar auf höherem Level. Also Alatolo Diaz sind klar die zwei Zugverteidiger mit der meisten Eiszeit gewesen. Powerplay gespielt, wichtig gewesen, eigentlich in allen Situationen vom Spiel. Dass die zwei 1-1 kannst ersetzen, würde mich überraschen, wenn es so wäre. Jetzt kann man sagen, man kann vielleicht an anderen Orten kompensieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Liegt durchaus auf der Hand eigentlich auch, dass man vielleicht an einem anderen Ort nochmal einen Schritt macht. Offenbar will man mit zwei ausländischen Verteidigern in die nächste Saison gehen, habe ich jetzt gesehen. Ja, wieso nicht? Aber also dort glaube ich schon, dass es Downgrade gibt, was ja nicht schlecht ist für die Meisterschaft, wenn sich der Meister wieder mal muss berappeln. Also von dem her denke ich, in der Offensive geht es, in der Defensive vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus auf Cennoni, der ja im Goal seinem Ruf wieder mal gerecht worden ist als Meistermacher.
Ja, mit einer erschreckenden Zuverlässigkeit. Ja. Der Meister, glaube ich, durch nichts erschüttern, hat man wieder mal müssen feststellen. Gut, ich muss sagen, Genf hat sich im Prinzip dann aber auch noch wirklich sehr sportlich verhalten und nicht irgendwie... Die ganz grossen Metzel haben sie nicht ausgepackt, und wenn, dann ist es irgendwo durch noch erträglich gewesen. Das, was Lausanne gemacht hat gegen Zürich zum Beispiel, ist auf einem ganz anderen Level gewesen, glaube ich.
Ja, muss man sagen.
Oldschool-Methodik, wenn man den Frust abbaut. Genf ist dort durch anständig gewesen. Klar, jetzt mal die ein oder andere Schubfrage, aber die wirklich dreckigen Sachen, die sind eigentlich ausgeblieben. Zwei Foul haben wir gesehen in dieser Serie. Einmal Alatalo gegen Tömmernes und einmal Carr gegen Kovar. Ich sage jetzt lieber Kovar, weil
Kovar, ja,
die Aussprache. Ich finde, das ist mir so ein bisschen bemühend. Man muss, wir sind hier in der Schweiz, wir sind bei uns und reden Deutsch, also können wir die Namen auch so aussprechen, wie wir sie würden aussprechen. Sonst müsste man nämlich bei jedem Schweden auch noch das komische Zeug verschlucken, das Dolberry. Da muss ich am Lachen, wenn sie sich so Mühe geben und die Namen richtig aussprechen.
Das ist, ja, man einigt ja sich auf so etwas, oder?
Unnötig eigentlich.
Bei den englischen Namen versuchen wir sie auch. Also es gibt einen Hockey-Kommentator, den ich jetzt den Namen nicht muss sagen, der mich auf zur Weissglut getrieben hat, die Playoffs, weil er den Namen von Justin Abdelkader irgendwie geschafft hat, wirklich Abdelkader auszusprechen. Und es ist ganz eine kleine Nuance, und wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch gewesen, der es gestört hat. Also von dem her, ja, ich weiss nicht. Es ist lustig, oder? Also ich glaube, der Jan Billeter, den ich als SRF-Hockey-Kommentator eigentlich recht schätze, hat das Zeitchen lang, vielleicht macht er es sogar immer noch, versucht, die russischen Namen ganz korrekt auszusprechen, und hat dann vom Avechkin geredet, was wahrscheinlich korrekt ist, ich weiß es nicht einmal. Aber es tönt einfach ganz falsch. Kannst du das korrigieren?
Ja, wenn schon, dann muss er das eh dann auch richtig aussprechen, dann heisst es nicht Avechkin.
Vielleicht hat er das sogar richtig gesagt, das kann ich nicht sagen, ja, das weiß ich nicht.
Das O möchte dann quasi als A ausgesprochen wird, wenn es nicht allein steht. Das weiss, wer sich schon mal mit der russischen Sprache, mit der Sprache beschäftigt hat. Die Schrift, Kyrillisch, ist ja dann nochmal etwas anderes. Aber das stimmt schon. Ich frage nur, wo hörst du denn wieder auf, wenn du anfängst, den Namen so aussprechen? Ich finde eben so, wie wir es halt sagen. Oder Ovechkin, da stört sich niemand dran. Stahlberg.
Da kommt mir auch immer der Manuel Stahlberger in Sinn, der einer der unterschätztesten Komiker in der Schweiz ist. Sehr, sehr guter Mann. Aber das nur am Rand, um jetzt der ganzen Geschichte völlig den Drive rauszunehmen. Entschuldige mich.
Das war beim EVZ gewesen.
Ja, genau. Also der Stahlberg ist auch mal beim EVZ gewesen, aber jetzt nicht mehr. Ja, wie geht es weiter mit dem EVZ? Du hast dich dazu noch nicht geäußert.
Ja gut, nebst dem Diaz und dem Alatalo in der Verteidigung ist auch noch, steht der Abgang von Tobias Geisser im Raum, der schon länger, der ist vorher schon Kontakt mit einer NHL-Organisation. Und so wie der gespielt hat, ist wahrscheinlich im Moment der Verteidiger, der Schweizer Verteidiger, der noch nicht in der NHL spielt, der die besten Aussichten hat, um das bald zu machen. Würde ich mal sagen. Also im Vergleich zum Tim Berni zum Beispiel, wo die letzte Saison, also sagen wir es mal, schön ausgeschmückt, stagniert hat, ist der Tobias Geisser also ein paar Schritte weiter. Reifer, dunkt mir, also wie der Spiel, im Umgang mit dem Böck, Zweikampfverhalten. Kann man dem durchaus schon NHL-Reife attestieren, ob es dann auch will durchbeißen, weiß ich natürlich nicht, aber das wären dann drei Stück, die weggehen. Ja, kompensiert durch zwei ausländische Verteidiger, das heisst, du verlierst vorne. einen. Und ja, da muss ich schon sagen, also als Meister mit einer zusätzlichen Ausländerlizenz, das widerspricht dem Gedanken, den Zug selber angeregt hat, wenn es um die Ligareform geht, nämlich den Wettbewerb nicht sabotieren. Und die, da sind wir uns einig, hast du schon gesagt, die blödsinnige Regelung, dass Einzelne mit mehr Ausländern spielen dürfen, das sind meistens die Grössten, die das dürfen. Jetzt haben wir zum Beispiel, die das bestätigen, Zürich und Zug. Das macht einfach keinen Sinn. Also wenn der Meister mit einem Ausländer mehr antritt, mit dem Argument, man hat Hoffmann verloren, dass man Spieler verliert, dass sich Spieler verletzen, dass es Transfer gibt. Das gehört zum unternehmerischen Risiko, das am Sport muss funktionieren. Und wir haben jetzt die Tendenz in der Schweiz, sich gegen alles abzusichern im Sport. Oder? Wenn einer geht, muss man gerade zwei holen. Ich meine, der ZSC hat der Sutter auch kompensiert, indem sie den anderen Ghetto geholt haben. Die haben ja nachher nicht keinen geholt für den. Und dann noch zusätzlichen Ausländer hätten sie dürfen, oder haben sie zum Teil auch eingesetzt. Sie haben ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen. Aber das System funktioniert nicht.
Ja, vor allem. Wenn man, ja, also wie ist denn eigentlich jetzt, wenn der Tobi Geisser, gut, der wird kaum, lehne mit zum Fenster raus, auf Anhieb den Sprung jetzt in einen NHL-Kader schaffen. Wie ist denn das, wenn du in die AHL wechselst und nachher nach einer halben Saison upgraded wirst? Darf den Zug nochmal eine Ausländerlizenz mehr einlösen?
Das weiss ich nicht,
für das Matchblatt. Also dann wird es dann irgendwann absurd. Und sollen die das machen, wenn sie es dürfen? Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich finde, der ZSC hat in dem Sinne nichts Verwerfliches gemacht. Vergangene Saison, wo er sich im Prinzip an die Regeln gehalten hat, die die Liga in corpore beschlossen hat und dann einen fünften Ausländer eingesetzt hat. Aber ja, es wird dann schräg, wenn der Meister plötzlich mit, sollte das so sein, mit sechs ausländischen Feldspielern spielen darf. Oder sechs ausländische Spieler, müssen kein Feldspieler sein. Die anderen nur mit vier. Also, ja.
Ja gut, man darf nicht vergessen, immer bewusst sein, wenn das die Regeln Kraft retten, ist es zu einem Zeitpunkt gewesen, wo man innerhalb der Liga intensiv darüber diskutiert hat, ob es einen Abstieg braucht oder nicht. Und die Clubs, die von diesen Ausländerlizenzen oder von diesen abwandernden Schweizer in den NHL eher weniger betroffen sind, das sind die Clubs, die eher froh sind, wenn sie nicht mit einem Abstiegsszenario rechnen. Das heisst, man hat da quasi das Gegengeschäft gemacht. Die einen haben gesagt, gehen die uns das, dann kriegen wir das. So. Das ist aber durchaus üblich. Schlussendlich passiert immer das, was die Grossen wollen. Und die Grossen wollen meistens einfach alle Vorteile auf ihrer Seite haben. Das ist wieder einmal der Beweis dafür. Und das ist einfach schwachsinnig. Und das zeigt auch, wie schwach die Liga selber ist. Sie hat überhaupt nichts zu sagen. Weil sonst hat irgendjemand gesagt, Moment, meine Herren, wir befinden uns da in einem Wettbewerb und dem muss spielen. Wenn man halt einmal jemanden verliert, kann man den nicht immer 1-1 ersetzen. So spielt am Schluss der Wettbewerb nämlich nicht mehr.
Ja, schade eigentlich. Aber jetzt sind wir schon wieder in der grossen Liga-Reform-Debatte gelandet. Wahrscheinlich haben wir den Sommer über noch das eine oder andere Mal Gelegenheit, das Thema anzuschneiden, je nachdem. Die einzelnen Clubvertreter haben auch angedeutet, dass sie im nächsten Sommer, über den Sommer, die Reformgespräche wieder aufnehmen wollen. Das irgendwie so ein bisschen auf Eis gelegt, nachdem es doch recht Tumult gegeben hat. Von dem her haben wir sicher... Ja, haben wir sicher noch Zeit, darauf zu reden zu kommen, denn irgendwann, apropos Tumult, Überleitung zum FC Basel. Es ist Dienstag Nachmittag 13.56 Uhr, um ganz genau zu dem Moment, wo wir aufnehmen. Das heisst, in einer Stunde und vier Minuten wird hochoffiziell bekannt, scheinbar, nehmen wir jetzt im Moment mindestens an, dass der FC Basel eine neue Besitzerstruktur bekommt. Es wird allgemein erwartet, dass sich der Bernhard Burgener zurückzieht als Mehrheitsaktionär. Was dann nachher kommt, wissen du und ich nicht. Und ich glaube auch nicht allzu viele Leute sonst im Detail. Also, wir haben heute Zeitungen gelesen und auch Kollegen von der Basler Zeitung, die jetzt zum Teil recht gut informiert waren, was so gelaufen ist, ziemlich im Nebel gestochert, ist mein Eindruck gewesen, was da genau kommt. Man nimmt gemein an, dass eben David Degen in irgendeiner Form eine Rolle wird spielen in diesem Club und der Bernhard Burgener wahrscheinlich, also sicher, kaum mehr noch Präsident wird sein. Achtung, jetzt Hintertürli. Wird jetzt endlich die Geschichte angemessen ruhig. Ein Grossclub. Wir haben vorhin über die Grossen geredet, die überkommen, was sie wollen. Die Fans vom Grossclub FCB wetten schon lange Ruhe. Kommen sie das jetzt über?
Das sehen wir dann. Also, ich glaube, das hängt stark davon ab, wie es auch kommuniziert wird. Denn jetzt im Vorfeld von der PK, oder was dann ist, heute am 3, hat man schon gehört, wie die Lage eingeschätzt wird. Irgendwo habe ich gelesen, der Burgener sei halt jetzt zeige sich, wie grossmütig der sei. Und dem ging es gar nicht um sich selber, sondern wirklich um den Club. Man hat da lachend Hühner im Quadrat, oder? Da braucht man einen Storch. Also, wenn es dem Mann nicht um sich selber geht, wem denn? Also, wenn es wirklich nicht um sich selber gegangen wäre und um seine Machtposition, dann hätte er schon vor, wie lange läuft das Theater? Schon ein halbes Jahr?
Moment,
noch sicher, länger. Ja, also, ich glaube, das kann man sagen. Viel wissen wir nicht, aber was man sagen kann, ist, es geht dem Burgener nur um sich selber und kein Jota um den Verein, weil sonst hätte er schon viel früher müssen sagen, hey, was wir da machen, ist nicht gut. Das tut dem Verein nicht gut. Die haben jetzt den Verein ein halbes Jahr lang durch den Fleischwolf gedreht. Es sind diverse Aktionen hat es gegeben, wo der Widerstand und der Protest von den Fans sich manifestiert haben, wo man hat können sehen, hey, nein, das funktioniert so nicht. Und sie haben es gleich weitergezogen. Und warum? Weil es beiden nur um sich selber gegangen ist, um ihre Macht und um ihre Ansprüche. Gar nicht um den Verein. Null. Also, bitte, das muss man sich vor Augen halten. Weder der eine noch der andere hat an den Verein gedacht.
Also, du meinst, der eine ist der Bernhard Burgener, der andere David Degen.
Ja, der Burgener, ich habe es gelesen von Burgener. Ja. Eben, da sagt man jetzt, dem ging es gar nicht um sich selbst. Ja, das kannst du sagen, wenn er es nach 5 Stunden herwirft und sagt, hey, das geht nicht, das wird nicht gut tun. Aber jetzt hat er ein halbes Jahr lang dafür gesorgt, dass der FC Basel, also nicht er allein, aber auch mit dem David Degen zusammen, also praktisch täglich durch die Medien gereicht wird und die Schlagziele, wo alle darauf hindeuten, dass der Verein nachhaltig geschädigt worden ist, haben eben Fans, die ein Ticket zurückgeben, so sage ich. Also da muss man doch merken, dass es da ganz lebendiger geht. Und jetzt zu kommen und sagen, der Burgener ging es nicht nur um sich selber. Also das ist nicht nur blauäugig, das ist vielleicht sogar ein bisschen naiv.
Grünäugig. Nein, also was man kann sagen ist, also wahrscheinlich kommt ein bisschen darauf an, wenn man den Bernhard Burgener jetzt von weitem hat dürfen, verfolgen, was das Einzige ist, was uns vergönnt ist. Das ist jetzt irgendwie Küchenpsychologie höchsten Grades. Ich glaube schon, dass der Bernhard Burgener davon ausgegangen ist, dass er das Beste für den Verein tut. Für ihn ist der Verein einfach, so wie ich es verstehe, ein wirtschaftliches Konstrukt. Einmal zuallererst, wo mehr oder weniger gut aufgestellt sein soll, der ihm gerne auch Geld abrühren darf. Das hat er früher schon gesagt, das ist auch keine Überraschung. Dass er sich taub gestellt hat für sehr berechtigte Fananliegen, das ist auch unbestritten. Gleichzeitig muss man die Tatsachen schon ins Auge schauen. Wenn der Bernhard Burgener nicht sagt, okay, verkaufen, was er nicht muss, er muss einfach als Mehrheitsaktionär am Ende des Jahres ein allfähiges Defizit irgendwie können ausgleichen können, dann passiert nichts. Also dann passiert vor der Einigung oder vor dem Gerichtstermin, der heute ja eigentlich angesetzt gewesen wäre, das darf man vielleicht auch noch sagen, passiert gar nichts. Heute hat ja eigentlich in Basel-Stadt vor Gericht verhandelt werden, ob jetzt David Degen zu Recht eine super provisorische Verfügung erlassen hat, die im Bernhard Burgener verbietet, an jemand anders sein Aktienpaket zu verkaufen, als an ihn. Und damit wären wir schon wieder mal in der Mitte von dem Schlamassel. Also es geht um irgendwelche juristische Winkelzüge, wo man eigentlich über Fußball reden will. Ironischerweise spielt der FCB dann heute Abend auch noch in der Meisterschaft. Das passt total, oder? Also man tut am Spieltag, und wahrscheinlich lässt sich das jetzt nicht vermeiden, dass man einfach so schnell wie möglich muss informieren, und die Deadline ist gesetzt durch das Gericht. Das ist nicht irgendwie auf dem Mist von Burgener oder Degen gewachsen, aber es passt ein bisschen dazu, wie die Schlagzeilen neben dem Spielfeld irgendwie sportliche überschatten in den letzten Jahren, darf man mittlerweile sagen, dass man am Spieltag von einem durchaus wichtigen Match gegen Lugano einfach noch 5 Stunden vor Abpfiff schnell Besitzverhältnis klärt. Es ist,
das ist einigermaßen provinziell, oder?
Also, das muss ja, man kann sagen. Man wahrscheinlich sagen, ja.
Wenn man sieht, wie schnell und wie ganz klar die Super League-Pläne, also ich rede jetzt von der internationalen Super League mit den 12 galaktischen Clubs, wie schnell dass die Pläne wieder in der Schublade verschwunden sind, nachdem sich der Protest geregt hat. Oder da, in dem Fall vom FC Basel, in einem viel kleineren und ja, eben provinzielleren Umfeld, hat man es ein halbes Jahr lang ausgewalzt und sich ein Deut darum geschert, was die Leute sagen. Vielleicht ist es dann erst richtig bewusst worden, wo dann die Fans tatsächlich dort gestanden sind und gesagt haben, wir geben unsere Tickets zurück. Dass man dort gemerkt hat, oh ja, wir sind nicht Real Madrid oder Manchester United, wir brauchen die Faneinnahmen tatsächlich noch bei uns im Stadion. Also vielleicht hat das tatsächlich geholfen, dass Vernunft eingekehrt ist. Aber wie gesagt, weder der eine noch der andere dürfen für sich reklamieren, dass es ihnen in erster Linie um den Verein geht. In erster Linie geht es beiden um sich selber. Und dann ist der Verein ein Mittel zum Zweck, um sich gegen den anderen zu positionieren. Ja, schlussendlich hat man sich jetzt zusammengerauft, aber ich muss sagen, schlussendlich nicht nach zwei Tagen, sondern nach einem halben Jahr. Und ja, das sagt eigentlich eben, wie gesagt, alles.
Was man schon muss sagen, und vielleicht können wir ja nachher ein Thema dann auch abhöckeln und hoffentlich das nächste Mal beim FCB wieder über Fußball reden. Wichtig wird schon sein, wer jetzt kommt, oder? Also wer, also David Degen wird in irgendeiner Form wahrscheinlich in diesem Club bleiben, wird vermutlich auch eine Verantwortung übernehmen. Ist sein gutes Recht als Brückenkopf sozusagen zwischen diesen zwei, zwei Zeitalter, wo man sozusagen muss einleiten. Aber es wird schon die grosse Frage sein, wer kann mithelfen, den FC Basel wieder irgendwo ja, in die Mitte von dieser Stadt zu führen, pathetisch formuliert. Oder? Also, dass man irgendwo wieder der Club sein, wo sich in Basel auch alle darauf einigen können. Das ist ja eigentlich die grosse Qualität vom FCB, anders als die anderen Städte. Dass der Fußballverein für Schweizer Verhältnisse tatsächlich sehr wichtig ist für irgendwie so ein, so für einen Puls von der Stadt. Und der ist völlig aus dem Rhythmus geraten. Also der braucht jetzt, um bei dem schiefen Böd zu bleiben, wahrscheinlich irgendeine Herzmassage jetzt dann mal langsam. Und eben, wahrscheinlich ja, kann das weder der Degen noch der Burgener machen, sondern
das muss ich jemand, sagen.
Also jemand Drittes kommen, wo aber wahrscheinlich der David Degen irgendwo im Seitenwagen noch wird haben. Also von dem gehe ich aus. Das finde ich auch nicht zwingend problematisch.
Nein, aber es braucht sicher noch eine Figur, die vorne als Gesicht von dem Verein, als neues Gesicht für etwas anderes steht, als für die Krise. Das muss man, wenn man die Krise will, ad acta legen, dann braucht es ein neues Gesicht, das ist ganz klar. Beschädigt sind beide, also eben, wahrscheinlich hat der David Degen in Basel mehr Unterstützung als der Burgener, was nicht erstaunlich ist, aber flächendeckend anerkannt, respektiert und beliebt ist auch er nicht. Also für das braucht es jemand anderes, der dem Club das Gesicht gibt, der mit dieser Krise eigentlich nicht direkt etwas zu tun hat. Gut, Krise, das kennt auch der Sebastian Vettel, vierfacher Formel-1-Weltmeister, ist aber auch schon eine Weile her. Weltmeister war bei Red Bull, dann war nachher bei Ferrari, ich glaube sechs Jahre, unrühmliche Jahre, hat nicht genau das können herbringen, was er sich vorgestellt hat. Jetzt ist er bei Aston Martin und dort kreucht er irgendwie im Mittelfeld umeinander, balgt sich mit der Alfa Sauber so um WM oder Platzierung
um 13,
so 12 Platz bis 15, so das Mittelfeld, wo dann tatsächlich niemand interessiert. Hinten ist es irgendwie noch lustig, da kann man schauen, ob der Schuhmacher nicht nur der Massepin abhängt, sondern auch irgendwie auch noch einen Williams in seinem Haas. Aber das zwischen drinnen dort, das so von Rang 11 bis 15, ist wirklich so die absolute Todeszone, was ist eigentlich gleich, wer dort fährt. Ja gut, der 12. kann man vielleicht noch sagen, der ist knapp an einem Punkt vorbei. Aber, und der Vettel ist jetzt dort drin und jetzt kommt der Marc Surer, ehemaliger Formel-1-Fahrer und ich glaube SRF-Experte, ich weiß nicht, ich schaue immer auf den Österreich,
ist so, ja.
Tatsächlich lustig. Ist
korrekt.
Und attestiert am, oder prognostiziert, besser gesagt, Sebastian Vettel, eine goldige Zukunft im Aston Martin. Jetzt frage ich mich schon, was ist seine Perspektive, oder Wie sieht die Zukunft aus? Die nähere Zukunft? Dort sehe ich eher schwarz und ich nicht goldig, sondern ja, das Auto bewegt sich nicht vom Fleck, sagen wir es so.
Die Zukunft ist irgendwie ein Heck vom Giovinazzi, so ungefähr. Die Zukunftsaussicht, die mittelbare, unmittelbare. Von dem her, ja, keine Ahnung. Da wird, aber das sieht der Marc Surer auch nicht anders. So wie ich es verstanden habe. Ich glaube, er hat sich dazu geäussert, dass man letzte Saison im Aston Martin, wo damals noch unter anderem Namen unterwegs war, bekanntlich, noch
wie heißt der
einigermaßen. einigermaßen. Warte jetzt mal, wie ist er, wie hat der blöde Karren geheissen? Habe ich versucht, darum
rauszuweiseln.
Ja, es ist aber im Zweifel ist es, warte jetzt, Mercedes-Kunde. Karre,
ist,
wie hat jetzt der
geheissen? Live, Sie merken, gerade lieber zu hören, Emanuel Gysi wird live filettiert. Da
ja, filettiert und, ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck.
Sagen wir Racing Point.
Nein! Doch. Hätte ich nicht dürfen sagen.
Mal.
Das ist gut, da werden schon noch drauf kommen. Ich bin jetzt gerade bei Alpha Tauri gehangen, im Wissen, dass es unmöglich ist, dass es Alpha Tauri ist.
Racing Point. Alpha Tauri war mal Toro Rosso gewesen. Es hat dann noch Force...
Force India.
Force India, genau. Mit Alex Wurzel von RF sagt immer Force India und wird dann von seinem Kompagnon.
Jetzt sind wir aber wieder bei...
Hausleitner zurecht gewesen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwenkt.
Ja, ich bin ein bisschen abgeschwenkt.
Hoffentlich ist vielleicht, dass
ihr mich da vorzuführen.
Jetzt hast du mich wieder rausgebracht.
Ja,
nein, wahrscheinlich, der Surer redet wahrscheinlich nicht davon, dass Aston Martin nächstes Jahr, wenn die neuen Regeln in Kraft treten und alle ungefähr mit gleich langen Messer am Start sind. Kann man das so sagen? Sagt man das?
Weiß nicht, ich hoffe es nicht. Doch. Also gut, sonst werden irgendwelche Pneu aufgeschlitzt.
Das ist ja eine Metapher eigentlich.
Dass
man ungefähr die gleichen Mittel hat und nicht die einen. Einfach immer zu viel besser ein Auto hat. Man versucht, Spannung reinzubringen. Und dann müsste aber die Annahme sein, dass der Sebastian Vettel einfach der bessere Pilot ist als viele andere. Und da sehe ich eigentlich die grösste Hürde, weil Vettel war gut, als er ein absolut überlegenes Auto hatte. Dort hat er sich mit dem Mark Webber müssen balgen. Und dem ist er knapp Meister geworden. Und ich sehe das eigentlich nicht so. Also, von den Piloten ist er wahrscheinlich nicht unter den Top 10, würde ich jetzt mal sagen. Und dann auch schon vergrämt und irgendwie frustriert. Möglicherweise hat er mit einem Auto, wenn der mit genau gleichen Auto hocken würde, wie der Hamilton zum Beispiel oder wie der Verstappen, hat er keinen Stich. Für das fehlt ihm auch die mentale Härte, weil die auch in den Zweikämpfen völlig anders funktionieren. Der eine ist kaltblütiger, der andere ist wohl überlegt mittlerweile. Der Hamilton verhindert und vermeidet ja jegliche Zweikampfsituationen, wo er merkt, das könnte gefährlich werden. Also bloß kein Materialschaden.
Ja gut, also du redest aber von einem vierfachen Weltmeister, oder? Also ich glaube, wenn du dem vernünftiges Material herstellst, dann kann er wahrscheinlich schon vernünftig fahren. Bei Racing Point, wie das Team vergangene Saison noch geheissen hat, hat man letzte Saison ja davon profitiert, dass man eigentlich ein leicht downgradeter Mercedes war, oder? Also man hat mehr oder weniger 1:1 den Mercedes können übernehmen. Und auf diese Saison her geht das in dieser Form nicht mehr. Mit diesen neuen Regelungen, jetzt wird man, gehe ich davon aus, tatsächlich auch ein bisschen aufrüsten, auf die neue Saison her in der Lage sein, ein Auto zu bauen, wo man dann tatsächlich wieder vernünftig, ein zusammenhängendes Konzept hat und nicht einfach eine komplett auseinandergehende alte Mercedes-Kopie, wo nachher aber die neuesten Adaptionen nicht mehr gemacht worden sind. Das ist schon eins der Probleme, die der Vettel tatsächlich hat mit Aston Martin diese Saison. Was erstaunlich ist, dass er mit dem Stroll noch zu kämpfen hat, wo sein Stallkollege ist. Oder? Das finde ich, ist eigentlich das Besorgniserregendste an dem Ganzen. Dass er Mühe hat. Das ist also, ein Klassiker, ist jetzt wirklich eine Binsenweisheit im Motorsport, aber wenn einer will schlagen, dann sicher die Teamkollegen, weil das mit dem Beweis ist, dass du mit gleichem Material der bessere Fahrer bist.
Ja, gut.
Mal schauen,
wie sich das Duell... Halt noch Zeit, wie sich das Duell an das Auto gewöhnt hat. Oder das sind Ausreden, die niemand, der irgendwelchen Rennsport verfolgt, glaubt so etwas. Ob das in der Formel 1 ist oder so in einer Rennserie. Weil, nehmen wir zum Beispiel George Russell, der letztes Jahr in Bahrain in der kürzesten Frist das Auto von Lewis Hamilton übernommen hat müssen, sagen wir es so, wenn ein Mercedes reinsitzt, darfst du wegen einer Covid-Infektion an einem Wochenende und hat nachher schon im Rennen den Valtteri Bottas ins Enkel gestellt. Ist dann gestoppt worden durch technischen Defekt und irgendeinen Reifenwechsel, der böse in die Hose ist. Aber das hat gezeigt, wie schnell dass sich die Fahrer an die Auto gewöhnen. Also wenn jetzt einer kommt, der Vettel, brauche ich noch 5 Rennen, bis er sich an den Aston Martin gewöhnt hat. Das ist ein Hohn. Meine, oh,
das ist einfach ein gespüriger Typ.
Nico Hülkenberg ist als Ersatzfahrer auch eingestiegen, sofort funktioniert. Das könnt ihr, das sind Profis. Das sind nicht Fahrer wie du und ich, wo irgendwo zufrieden sein können, wenn sie nicht nach jeder zweiten Kurve in den Randstein oder über den Randstein fahren, sondern die wissen genau, was sie tun. Das sind einfach Ausreden. Der Vettel ist einfach nicht so gut, wie man gemeint hat. Er ist gut in dem überlegenen Red Bull, der allen davon gefahren ist. Aber nur schon, wo die ersten Konkurrenten aufgekommen sind und ihre Auto verbessert haben, ist er noch am Verzweifeln, am Ausrufen, am Jammern gewesen, oder? Und dann die berühmte, der Ausrutscher in der Sachskurve. Das war ein Fahrfehler gewesen, das war nicht das Auto die Schuld gewesen, nicht anders. Und dort hat sein Abstieg angefangen. Und seitdem ist er nur noch am Jammern und am Zetern. Also ich sehe ihn dann nicht mehr gekommen.
Das ist das einzige Problem, das ich mit dem
Vettel... Rosige Zukunft, vielleicht als Investor bei Aston Martin, ja, Sepp.
Das einzige Problem, das ich mit dem Vettel habe, tatsächlich, oder, liefert einem dann tatsächlich Argument mit seinem Lamentieren, dass Leute wie du, die sowieso schon auf dem Kicker haben, nachher können sagen, endlich mal Ruhe im Karton. Aber ich würde ihm, und möglicherweise bin ich da ein bisschen zu nett mit ihm, das kann schon sein, aber ich finde, einer, der es tatsächlich bewiesen hat in einer Sportart, will auch nicht, ja, will nicht so schlecht alter ist an und für sich. Also du musst eine gewisse Physis mitbringen, um logischerweise das Rennen überstehen, aber du bist nicht, ja, ist nicht wie ein Eishockey-Spieler oder ein Fußballer meinetwegen, der dann mit Anfang 30 schon, ja, dir ganz grosse Gedanken musst machen, wie es dann so weitergeht. Also an und für sich hätte Sebastian Vettel ein bisschen Zeit. Es ist jetzt einfach zu hoffen, dass man ihm die bei Aston Martin, dem ehemaligen Racing Point Team, tatsächlich auch gibt. Das ist wirklich zu hoffen. Also, gehen wir eins weiter. Wir haben noch ein grösseres Thema uns notiert. Jetzt gerade vorher bekannt wurde, der Andi Egli ist einer der Fußballexperten vom Schweizer Radio und Fernsehen, der in Zukunft nicht mehr für das SRF arbeitet, offenbar. Ist jetzt der letzte Europa-League-Experte gewesen, wenn es mir recht ist. Auch der Peter Knebel hört auf, der in der Champions League geschafft hat, Champions League-Überträge Teil davon war. Hängt dort sicher damit zusammen, dass er bei Schalke noch ein bisschen wichtiger wird in Zukunft. Mir hat aber die Nachricht von Andi Egli im Abgang tatsächlich irgendwo getroffen, unerwartet. Ich finde das richtig schade, dass der jetzt dann nicht mehr ist und wir mit zugegeben ein bisschen stechendem Blick, aber inhaltlich eben wirklich meistens sehr gut verhebend erklärt, was jetzt da gerade bei Villarreal gegen Arsenal passiert ist.
Ich sehe das komplett anders. Und
ich weiss.
Eigentlich die Idee, der Sinn von dem Format auch endlich mal
recht gelöst,
dass man tatsächlich mal sich nicht einer Meinung ist. Nein, ich muss sagen, der Andi Egli ist mir äußerst sympathisch als Typ, das ganz bestimmt, aber als Experte. Gut, man muss sagen, SRF setzt mehr oder weniger auf derig Experten, die eigentlich nicht viel sagen. Das haben wir im Hockey auch, andere Fußballexperten, auch die relativ brav sind, so bünzlig ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber wo ja nicht pointiert daherkommen und mal sagen, das ist falsch gewesen, das sollte man anders machen. Der Andi Egli hat mich immer so bemüht, gedunkt, um nach gescheiden Wort dringen und hat nicht so geredet, wie es ihm eigentlich gerade in den Sinn gekommen wäre. Und das ist alles so stockend gewesen, wenn ich es jetzt gerade mache. So, Und dann habe ich gedacht, komm, spuck's aus, ich will jetzt wissen, was läuft da, weil sonst muss ich auf einen anderen Sender wechseln. Und dann kommt er mit Aussagen, wie, ja, er hätte gelesen, dass das und das, und wenn er das lesen, das kann ich selber auch. Von ihm will ich wissen, was er weiss, nicht was er gelesen hat, oder? Mit seiner Erfahrung zum Beispiel, das finde ich, hat mich schon, also nicht gestört. Gestört hat es mir nicht, weil ich nicht oft geschaut habe. Wenn dann Champions League-Übertragungen, selbst schon, aber Europa League ist für mich schon wieder ist für mich dann mehr oder weniger ja, Zeitverschwendung, weil das will ich einfach nicht sehen.
Ja, okay. Also ich weiss nicht, was du jetzt gehört hast von Andi Egli, dass er gelesen hat. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, keine Ahnung, über eine, dass er einen Zeitungsartikel referiert hat oder sonst irgendwas. Aber also meine Wahrnehmung ist eigentlich eher die, dass, also logischerweise ist jetzt nicht der grosse Sprücheklopfer, das ist, das weißt du richtig erkennt, beim SRF, bei den Experten eigentlich niemand. Offensichtlich auch Teil vom Konzept, das kann man so machen, man ist ja schliesslich irgendwo konkordant unterwegs und so. Aber beim Egli habe ich tatsächlich den Eindruck gehabt, dass er versucht, Ich habe jetzt auch nicht einmal gefunden, besonders umständlich, aber wir befinden uns auch jetzt schon nach dem dritten Komma in diesem Schachtelsatz, den ich da gerade bilde. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass er tatsächlich versucht, uns etwas über Fußball zu erklären und ein bisschen den Vorhang zu lüpfen. Ist einer von den ersten gewesen, der versucht hat, die eine oder andere taktische Finesse zu erklären, während der Schilberg-Ress schon noch sehr, jetzt als Beispiel, irgendwie nebendran, dann schon sehr plakativ unterwegs war. Ich habe das Gefühl, jetzt die neue Garde, wo im Superleague-Studio zum Zug kommt, ist jetzt noch nicht auf einem Level, wo ich muss sagen, das habe ich mir so noch nie überlegt. Das passiert sehr selten und da finde ich, ist beim Andi Egli tatsächlich regelmässig ist es vorgekommen, dass man irgendwie gefunden hat, okay, doch, anspannend. Und eben du, der stechende Blick dahingestellt, vielleicht manchmal die ganze Sache ein bisschen zu verbissen überkommen, mindestens so hat es gewirkt. Ich glaube, wahrscheinlich ist er gar nicht so ein Typ. Ich kann mich erinnern, aber vielleicht hängt auch mit dem meine extrem wohlwollende Wahrnehmung vom Egli zusammen. Das war eigentlich mein erster Co-Kommentator gewesen, WM-Quali 93 für die WM 94, wo er im Meinen neben Benny Turner kommentiert hat. Und wahrscheinlich ist der Hüppi auch noch involviert gewesen in irgendeiner Form.
Wow.
Komm jetzt. Nein, das sind heute von meiner Heute von meiner Kindheit gewesen. Ja, absolut. Das war super gewesen. Darum bin ich so eine Frohnatur heute. Weil unter anderem der Matthias Hüppi meine Kindheit sportjournalistisch begleitet hat. Dort ist der Egli tatsächlich eigentlich sogar noch der gewesen, was hat er im Günther Netzer den Weg bereitet, am Schluss sogar noch, wo er dann später den Co-Kommentator gemacht hat an der Seite von Benny. Also, da kann man schon fast von einer Art Pionier reden. Und das meine ich nicht einmal ironisch. Also für das Schweizer Fernsehen schon. Und jetzt geht der einfach. Und das ist schade.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt...
Ich sehe, es nimmt die auch mit.
Was man schon abfindet und was nicht. Nein, wir haben gerne Experten, wie der Mladen Petric zum Beispiel, wo, glaube ich, was ist das?
Blue.
Ich weiß auch nicht, was es war. Also, der Einzige in dem Studio dort, wo... Nein, der Fringer finde ich auch noch cool. Der Fringer hat irgendwie etwas Ursprüngliches noch, auch wenn er sich kleidet, macht nicht jede Modeströmung mit weisen Turnschüli und Sackhöhli, sondern er ist immer gekleidet, so wie er immer ist. Oder der Urs Meier, der Ex-Schiedsrichter, hat das Gefühl, dass er sich eine Legende. Ich meine, das ist ja ein Irrsinn. Der braucht es überhaupt nie, weil der gibt erstens nichts Gescheites von sich. Dann wird er aber noch zum Fußball befragt und sagt er, ja, das war jetzt eine gute erste Halbzeit gewesen. Das kann ich meistens selber auch beurteilen, ob es gut war oder nicht, oder mindestens mal für mich. Und dann die Urteile zu den Schiedsrichtern absolut nichtssagend. Also der braucht es nie.
Schiedsrichter nehmen immer Schiedsrichter
in den Laden Petric finde ich hervorragend. Der ist gefasst, ruhig, gibt aber schnell Antwort. Eiert nicht umeinander, ringt nicht nach Wort, hat eine souveräne Ausstrahlung. So etwas passt mir und imponiert mir und bringt mich weiter, weil der auch Sachen sagt, wo er natürlich aus eigener Erfahrung, wo er überall in der Bundesliga, Premier League gespielt hat, dem glaube ich das auch heutzutage. Eben der Urs Meier. Nein, dem Gegenteil, der versucht immer den Schiedsrichter zu widersprechen und dann bringt es also komische Sprüche. Ja, das hätte er müssen wissen und so weiter. Ausgerechnet er, der als Earthhole bezeichnet worden ist von den Engländern.
Ja, gut.
Weil
ja,
er nicht gut gewusst hat, wenn man im 5-Meter-Raum zu pfeifen hat. Nein, das ist definitiv, der braucht es. Also, ich weiß nicht, wenn man auf die Idee kommt, dass der Mehrwert bietet in irgendeinem Studio.
Der Urs Meier.
In seinem eigenen Nagelstudio vielleicht.
Erstens nichts gegen Nagelstudio, wichtiger Teil von unserer Gesellschaft. Gerade jetzt, wenn es dann hoffentlich nach Pandemiezeit irgendwann wieder bergauf geht. Ja, dann wird
hoffentlich
fleissig genägelt in diesen Studios. Also ganz, ganz elementar. Der Urs Meier, ja. Also die eine, die mindestens auf der Insel Karriere definierende Szene rauszugreifen, finde ich jetzt ein bisschen unfair. Hat kürzlich sehr schön erklärt, was das Problem beim Hens ist zum Beispiel, dass es tatsächlich viele Schiedsrichter gibt, die scheinbar nicht wirklich wissen, wie das ist, wenn man sich in einer Fußballaktion befindet und dann die Hand noch irgendwo hergeraten hat, erklärt, was ums Aufkumpen gegangen ist, dass der Fußballer ja schließlich kein Pinguin sei. wo seine Arme einfach angelehnt liegen. Das finde ich einleuchtend korrekt und ich habe mich sehr gefreut, dass der Urs Meier das so überzeugend zusammengefasst hat. Also ein Stab für den Urs Meier an dieser Stelle. Ich glaube, wir müssen die Endspurt.
Gehen wir den Endspurt.
Schleunigst.
Endspurt.
Ja gut, dann machen wir das.
Ja los,
Dynamik. Gehen wir in den Endspurt. Wer leitet den Endspurt? Ich mache das.
Machst das ist du eine gute das? Frage.
Ich mache das. Am Wochenende spielt der Roger Federer in Genf, Ausrufezeichen. Auf Sand, Ausrufezeichen. Toll, nochmal Ausrufezeichen steht da.
Also wer jetzt, hat das textet? Man weiß es nicht.
Du hast das textet und du kannst dich dazu äußern.
Das ist toll, steht ja da schon. Ich kann gar nichts mehr sagen. Er ist zurück, das ist fantastisch. Ich freue mich. Hoffentlich der Auftakt zu einer Sandsaison, die mithilft, in Richtung Wimbledon vernünftig in Form zu geraten, dass dort, ja, man fordert beim Roger Federer logischerweise schon lange nicht mehr, aber dass dort etwas rausläuft, etwas Gutes. Apropos rauslaufen.
Ja.
Oh, das ist eine schlechte Überleitung. Gelaufen, ganz schnell, ist der DK Metcalf. Metcalf, apropos Kommentatoren, die Namen falsch aussprechen. Wide Receiver von den Seattle Seahawks in der National Football League, hat bei den US Olympia Trials mitgemacht, Qualifikation über 100 Meter, ist 100 Meter in 10,37 Sekunden gelaufen. Beeindruckend.
Absolut beeindruckend. Es haben ihm, glaube ich, 32 Hundertstel gefehlt für die Limite. Die war bei 10,05 gewesen. Aber wenn man sich vorstellen, 10,37, die Zeit, die der laufen kann, über 100 Meter, klar sind die auch schnell dort, aber meistens über kürzere Strecken. American Football, also und das ist ein Athlet, 1,95, glaube ich, 105 Kilo und so, also nicht ein typischer Sprinter, die sind wesentlich leichter, ich weiß nicht, wie schwer der Usain Bolt.
Gut, das ist auch untypisch gewesen, was sein Körperbau angegangen ist, muss man sagen.
Ja, aber ist sehr recht lang gross, aber nicht sehr schwer, oder? Ich glaube, etwa 80 Kilo vielleicht, viel mehr bringen die meistens nicht auf die Waage, ist auch verständlich, weil das Gewicht, also man muss schon zuerst mal bewegen und dann auch noch kontrollieren. Aber ein Footballspieler, der eigentlich für anders gebaut ist, als für einfach geradeaus zu springen, sondern gleichzeitig noch Bewegungen zu machen, den Untergrund im Griff zu haben, den Gegner im Griff zu haben, war total faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Und dann kommst du nochmal ins Spiel. Der Gysi weiss nämlich nichts von Dutz, hat nämlich schon wieder gewonnen.
Das ist so. Am Wochenende 2-0 gewonnen in Lugano. Es bleibt uns nichts aus den Hut zu ziehen und darauf herzuweisen, dass sie ja auch gewonnen hat. Und darum die ganze Geschichte immer noch nicht abgeschlossen ist. Aber ja, sie machen es ja wirklich nicht schlecht, man muss es sagen. Apropos Sion, Guillaume Varro am Wochenende die Hattrick geschossen gegen FC St. Gallen, wo der Peter Zeidler so schön gesagt hat, der Trainer, man will ja keine Ausreden suchen, aber man hätte unter der Woche müssen spielen und der Gegner nicht. Grossartiger rhetorischer Trick. Ja. Macht der Uaro keine Ahnung. Wenn ist es am Mittwoch oben, wo man wieder spielt?
Mittwoch, ja.
Der nächste Hattrick geht es gegen FC.
Nein, das glaube ich nicht. Der Herr Oarau, oder wie der heisst, der hat, weiß auch nicht, profitiert davon, dass St. Gallen eben wahrscheinlich müssen zweimal in 10 Tagen spielen, die Ärmsten, wo ja keine Ausrede sein soll.
Gehst du noch auf das rein?
Nein, sie spielen ja in Luzern, glaube ich, oder? Sion. Also Luzern ist ein anderer Krank. Sie spielen daheim, aber gegen Luzern.
Das ist ja so.
Luzern ist Luzern.
Luzern.
Nein, der macht keinen. Ich glaube nicht, dass die nochmal ein Goal schiessen, Sion. Das war irgendwie ein Flug gewesen. Wahrscheinlich war es auch nicht ganz bereit gewesen. Vielleicht haben sie auch gesagt, lassen wir doch Sion gewinnen. Wir haben lieber Sion in der, wie heisst die Liga, Super League. Wir haben lieber Sion in der Super League als da die Konkurrenz aus dem benachbarten Ländli, wo uns langsam der Rang abläuft. Kann ich verstehen. Also hat man Sion unterstützt, die unterstellen niemandem etwas, aber ich glaube, die haben absichtlich gegen Sion verloren. Jetzt habe ich mich genau gleich geäussert wie der Zeidler. Mhm. Er sagt, ich brauche keine Ausreden, aber wir haben gespielt letzte Woche. Das ist ein Witz. Nein, Oarau macht keinen Hattrick.
Gut, Hattrick ist ein bisschen viel, aber was man muss sagen, der Herr Waro kommt plötzlich extrem in Fahrt in den letzten Wochen. Man muss sich dann fragen, was der Fabio Grosso eigentlich fast gesagt hauptberuflich macht, aber wie der Peter Zeidler weiss, sage ich das eben nicht. Aber der Exio-Trainer, muss sich sicher der Grosso-Exio-Trainer, der sich irgendwie nicht schade war, auf Varro zu verzichten in den letzten Wochen von seiner Amtszeit. Ja, wird sich müssen fragen lassen, gefallen, warum also er tatsächlich es nicht für nötig gehalten hat, einen aufzustellen, der ja, plötzlich wieder nach Belieben trifft und dann doch auch das eine oder andere Mal seine Sonderklasse hat aufblitzen in diesem Match am Wochenende, egal wie müde das die St. Gauer jetzt wirklich waren. Also, ich glaube, der Varro, das ist so unerwarteterweise, wir haben ihn eigentlich schon abgeschrieben gehabt, könnte noch so zu dieser Wildcard werden, zu dem Ass im Ärmel, den der FC Sion noch hat, wenn es jetzt im Kampf gegen Abstieg und gegen Barrage plötzlich ganz, ganz eng wird. Also, Varro, mindestens nochmal ein Goal am Mittwoch. Hattrick, grosse Worte. Aber wir schließen nichts aus.
Gut, mit diesen Worten beenden wir jetzt den Endspurt, was sich unbedingt mal hat. Fast das, nur das seltenste Fall als Spurt erwiesen hat.
Meandrierendes Gelaber.
Mittelstreckenlauf. Würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich. Tun Sie uns unbedingt bitte abonnieren und verfolgen und einfach zuhören. Möglichst lang. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass man uns durchlässt. Und dann sollten wir jetzt wirklich aufhören, weil sonst hängt man noch an Appendix an, wo man dann wirklich ausschaltet und dann haben wir nicht mehr die 100% Durchhörquote.
Und dann gibt es Schimpfis.
Genau.
Von irgendjemandem. Müssen wir noch herausfinden. Wer da ins Homeoffice kommt mit uns verschimpft. Der Trick ist einfach das Telefon nicht abnehmen. Das passiert eigentlich. Also, danke vielmals. Jetzt liegt bei mir das Telefon. Jetzt müssen wir schleunigst aufhören. Auf Wiederhören. Adieu.